Nein, es ist noch nicht Weihnachten und dies ist auch keine Aufzeichnung, die du gerade anschaust, falls du dich digital zugeschaltet hast. Wären wir eine katholische Kirche, dann würden wir viermal im Jahr Marienfeste feiern. Aber als evangelische und freikirchliche Christen haben wir Maria reserviert für Weihnachten und in der Adventszeit darf sie dann nochmal ihr Magnificat singen und ansonsten vermeiden Evangelische eher die Aufmerksamkeit für Maria zu übertreiben. Als Jugendlicher war ich das erste Mal in Rom und ich war fasziniert und irritiert. Fasziniert war ich vom Petersdom. In dieser riesigen Kirche zu sitzen, hat mich unheimlich beeindruckt. Und das hat mir etwas von der Größe und Erhabenheit Gottes vermittelt. Und ich habe jede freie Zeit dort verbracht. Es ist unfassbar und mit Bildern nicht zu beschreiben. Irritiert haben mich die vielen Marienbilder und die Skulpturen von Heiligen. Und besonders hat mich irritiert, wenn eine Marienskulptur war in einer Seitennische und dann stand da so ein Fuß vor und dieser Fuß war schon ganz abgenutzt, weil Menschen aus ihrer Frömmigkeit heraus diesen Fuß berühren wollten oder sogar geküsst haben. In mir hat das irgendwie Abwehr hervorgerufen, diese Art Volksfrömmigkeit. Und in dem Umfeld, in dem ich christlich aufgewachsen bin, gab es keine Marienbilder, keine Marienfeste. Unsere Lehrerin hat uns dann auf der Reise erklärt, dass Maria und auch die anderen Heiligen nicht angebetet werden nach katholischer Lehre, sondern dass sie nur Mittler sind, die helfen sollen, in Kontakt zu Jesus Christus zu kommen. Sie sollen nur auf ihn hinweisen. Es blieb mir trotzdem fremd. Nun begegnen uns immer wieder katholische Christen, auch hier in der Gemeinde, im Alpha-Kurs. Aktuell sind Menschen, die katholisch geprägt sind und mancher von euch ist vielleicht auch katholisch aufgewachsen. Ehrlich gesagt, man kann es übertreiben mit Maria. Der Meinung ist sogar der Papst Franziskus, der das erst vor kurzem sehr deutlich gesagt hat. Maria ist keine Co-Erlöserin. Man kann Maria aber auch unterschätzen. Und deswegen im apostolischen Glaubensbekenntnis, dass evangelische, römisch-katholische und altkatholische Christen miteinander bekennen, kommen nur zwei Menschen vor, Maria und Pilatus. Das gehört zu unserem Bekenntnis, diese beiden Namen. Und interessanterweise predige ich heute zufällig über Maria und nächste Woche Benjamin Job über Pilatus. Wir glauben an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Diesen einen Satz ist von Jesus der Anfang genannt, die Geburt und schon der Tod. So nah kommt Gott auf die Erde, dass er in Geburt und Tod erfahrbar ist. Und was mich fasziniert hat im Petersdom in Rom, war auch eine Skulptur von Maria, die ich euch mitgebracht habe, die Pietà von Michelangelo. Maria als Mater Dolorosa, Maria als Schmerzensmutter. Maria als Domina Nostra de Pietate, als unsere Herrin vom Mitleid. Maria als sichtbar gewordene Mutter, die um ihren Sohn trauert. Maria voller Anteilnahme, Trauer, Schmerz, Leid, Kummer, Tränen um ihr Kind. Und diese Maria hat schon als Jugendlicher in mir, ja, etwas im Glauben ausgelöst und tut es bis heute. Diese Maria vermittelt mir einen Zugang zu Jesus, dem Gekreuzigten, dem Gestorbenen, Jesus von Nazareth, in den Armen der Maria von Nazareth. Für die Vorbereitung habe ich mir ein kleines Büchlein von Karl Rahner gekauft, das hat den Titel »Maria, uns ähnlicher als wir denken«. Denn durch unsere Predigtreihe »Kreuzweise, sieben Begegnungen« mit Christus unter dem Kreuz, wollen wir ja nicht über Heilige sprechen, Menschen, die weit weg sind von uns, sondern wir möchten, dass es zur Begegnung kommt mit Jesus, mit Menschen, die uns in irgendeiner Weise ähnlich sind und eine außergewöhnliche Begegnung mit Gott haben. Im Spiegel des Simeon, der eine Last tragen muss für Jesus. Im Spiegel der Maria von Magdala, die immer ganz nah war. Im Spiegel von Dismas, der Verbrecher, der merkt, ich bin schuldig und er ist unschuldig. Und eben im Spiegel der Mutter von Jesus. Und Maria ist kein himmlisches Wesen. Maria ist kein Engel. Maria ist eine ganz gewöhnliche junge Frau, ein Mädchen, eine Teenagerin von 12 bis 15 Jahren, als sie schwanger wird in einem kleinen Dorf Nazareth mit 200 bis 300 Einwohnern in den Hügeln von Untergaliläa. Übrigens ein heidnisches Gebiet, dort siedelten auch Phönizier, Araber, Griechen und Römer. Und in diesem unbedeutenden Dorf, in dem keine großen Handelsstraßen waren und ungefähr 50 Häuser und ganz wenige Großfamilien, dort wächst sie auf. Da gibt es Weinstöcke, Olivenbäume, da gibt es auch Feigen, Schafe und Ziegen. Ein einfaches ländliches Leben, so lebt Maria. Und mit Josef ist sie verbunden, einem Handwerker ist sie aus Bethlehem, rechtsverbindlich durch Verlobung versprochen. Ihre Familien haben das wahrscheinlich arrangiert. Und christliche Ohren haben sich daran gewöhnt, weil wir diese Weihnachten vorlesen, dass Gott im Himmel seinen Sohn auf die Erde sendet. Aber wenn wir diesen Satz nochmal neu hören, wenn wir ihn nicht überhören, nochmal neu lesen, dann gibt es keine direkte Linie von Gott im Himmel zu Jesus auf der Erde. Gott steigt nicht auf der Leiter herab. Jesus kommt nicht auf der Leiter herunter oder fällt einfach auf die Erde. Jesus von Nazareth wird geboren. Zwischen Gott und Himmel, Gott im Himmel und Jesus auf der Erde braucht es einen Menschen. Es braucht erstmal einen anderen Menschen. Ja, Himmel und Erde küssen sich. Jesus kommt auf die Welt, aber in einem Menschen, in Maria. Diese Menschwerdung Gottes, die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes ist ein Geheimnis des christlichen Glaubens und wird durch diesen schlichten Satz, geboren von der Jungfrau Maria, ausgedrückt. In diesen wenigen Worten ist etwas ganz Außergewöhnliches, Unerwartetes, Überraschendes gesagt. Maria gehört zu dem unerwarteten, überraschenden und außergewöhnlichen Plan Gottes in der Heilsgeschichte. Für eine Geschichte, in der Gott es gut machen will mit der ganzen Schöpfung, mit der ganzen Welt. Und damit beginnt er in dem Leben einer Frau, eines Menschen. Gott wählt diesen Weg, Mensch zu werden. Jesus hatte eine Mutter. Also dieser so unscheinbare Satz hat eine ganz tiefe Bedeutung. Hören wir noch mal nach der Textlesung aus Lukas 1. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagt Gabriel zu Maria. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten hat. Da sagte der Engel, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Joshua, Jesus geben, Gott rettet. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben und er wird über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragt Maria den Engel. Und nachdem er ihr dann erklärt hat, dass der Heilige Geist auf sie kommen wird und dass auch noch die alte, unfruchtbare Elisabeth schwanger werden wird, weil Gott nichts unmöglich ist, antwortet Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Maria sagt ja, freiwillig. Sie willigt ein. Und anders als berühmte Männer der Heilsgeschichte fordert sie keine weiteren Zeichen. Sie bringt auch keine weiteren Einwände vor. Sie hält sich auch nicht für zu jung, für zu unbedeutend, für zu wenig gebildet. Oder überhaupt für zu wenig gläubig oder für zu ungeeignet. Maria sagt ja. Ein Bote Gottes bringt ihr ein Wort und sie sagt zu diesem Wort ja. Ich nehme das so, wie ich es gehört habe. Soll geschehen. Was du gesagt hast, das soll mit mir geschehen. Und Maria kennt noch nicht den ganzen Plan. Maria hat noch nicht den Überblick, was in ihrem Leben jetzt alles auf sie wartet. Sie kennt noch nicht den Heilsplan Gottes. Mary, did you know? Maria, hast du das gewusst? Hast du das geahnt? Die klare Antwort, nein. Maria hat das nicht gewusst und nicht geahnt. Maria ist ein Wagnis eingegangen, nämlich zu vertrauen. Maria ist das Wagnis eingegangen, Gott im Voraus Vertrauen zu schenken. Ein Vertrauensvorschuss an Gott. Ein Risiko. So ist eigentlich Vertrauen immer, ein Glaubensschritt. Wer Gott in seinem Leben vertraut, vertraut für den nächsten Schritt. Und Maria hört noch ganz andere, unglaubliche Worte, die wir eben in der Lesung gehört haben oder im Weihnachtsoratorium als große Chöre oder hier von Kindern. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und dann kommen die einfachen Hirten zum Stall und dann erzählen sie, was sie alles an Eindrücken hatten und was sie gehört haben. Und dann tönen, und dann steht das in Lukas 2, die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria merkte sich all ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Also was sich da in diesem Herzen alles regt und bewegt, was sie alles abspeichert, in ihrem Körper, in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen. Worte der Verheißung. Es fängt eine neue Zeit an. Es sind auch geheimnisvolle Worte, dass Gott diese Erde mit seiner Liebe berühren möchte. Dass Gott seinen Sohn gesandt hat und dass Gott will, dass sein Friedensreich beginnt. Jetzt und für ewig. Und dass das beginnt in einem Kind im Stall. Geheimnisvoll. Und dass die Mächtigen seiner Zeit diese Botschaft schon verfolgen und dass sie auf die Flucht muss. Tja, denn mit Josef muss Maria ins Ausland fliehen. Das hat sie auch nicht vorher geahnt. Dass der Preis für die Geburt ist, dass sie zur verfolgten Flüchtlingsfamilie wird. Und wie die alten Israeliten fliehen sie nach Ägypten. Und sie muss die Gefahr in ihrem Heimatland erstmal abwarten, bevor sie wieder in ihre Heimatstadt, in ihr Dorf zurückkehren kann. Nein, Gott hat Maria nicht am Anfang ihres Weges gesagt, du wirst fliehen müssen und du wirst in Lebensgefahr geraten und du wirst ein Kind haben, das sich von dir schnell emanzipiert und schon mit 12 Jahren verloren ist und du weißt nicht, wo ist dein Kind geblieben. Und du wirst einen Sohn haben, der dir bei deiner Hochzeit widerspricht, weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. Meine Eltern haben auch nicht geahnt, was sie mit mir alles erleben. Ich erinnere mich mit diesem Wegsein. Ja? Meine Mutter erzählt, dass ich mehrfach einfach weg gewesen bin. Und einmal wurde ich mit der Polizei nach Hause gebracht. Und dann, was hast du denn gemacht? Ja, ich wollte mal mit der Polente fahren. Ne? Ja. Das wissen Eltern nicht vor der Geburt, was alles sie erwartet. Das wusste Maria auch nicht. Und hier noch in einer viel tieferen Weise. Maria ahnt das alles nicht, aber sie vertraut diesem einen Satz, den Gabriel schon da bei der Begrüßung sagt, der Herr ist mit dir, Gott wird mit dir sein. Das verspricht ihr Gott, das ist das Wort von außen, die Verheißung, die Hoffnungsbotschaft, das verspricht er ihr, seinen Beistand. Und vielleicht hast du bei deiner Taufe solch eine Zusage erhalten, Gott hat zu dir gesagt, ich will bei dir sein. Vielleicht am Beginn deiner Eheschließung. Ich will bei euch sein. Vielleicht, als du deinen Beruf ergriffen hast, hat Gott zu dir persönlich gesagt, ich will bei dir sein. Oder als du ein neues Ehrenamt aufgenommen hast, eine neue Aufgabe, für die du gewählt wurdest, ich will bei dir sein, sagt Gott. Vielleicht, als dich Krankheit befallen hat, hast du dieses Wort gehört, dass Gott gesagt hat, ich will bei dir sein. Wenn du wanderst im finsteren Tal, bin ich bei dir. Und vielleicht, als du bedroht warst oder sogar verfolgt dich gefühlt hast, Gott hat vielleicht in dein Leben gesprochen, ich will bei dir sein. Doch eins ist wichtig, Gott sagt Maria ihren Beistand nicht einfach zu, weil sie eine Privatperson ist, die gerne Beistand braucht und damit ihr Leben persönlich glücklich sich entfalten kann. Maria empfängt einen Dienst, eine Aufgabe, eine Gabe, damit sie am Leben lang zur Hodektria werden kann. Das ist ein griechisches Wort und das heißt Wegweiserin. Und die berühmteste Ikone habe ich euch mitgebracht aus der Ostkirche, wo Maria abgebildet wird. Das gibt es tausendfach auf dieser Welt. Maria hält hier Jesus auf dem Arm, aber es ist nicht ein Baby-Jesus, sondern es ist ein Jesus, der eine eigene Botschaft hat. In dieser Ikone hält er eine Schriftrolle in der Hand. Und ihre Hand weist auf ihn. Und Ikonen sind in der orthodoxen Kirche keine Bilder, die angebetet werden, sondern sie sollen den Kontakt Gottes, die Gegenwart Gottes versinnbildlichen. dass man weiß, Gott ist real da, in diesem Raum. Deshalb schauen die einen an. Und vielleicht ist das die Schriftrolle, aus der Jesus vorgelesen hat, als er das erste Mal am Lesepult stand in einer Synagoge. Wir lesen das in Lukas 4. Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind. Den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück, setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Und da sagte er zu den Anwesenden: Heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gekommen. Alle stimmten ihm zu. Sie staunten über die Botschaft von der Gnade, die er verkündete. Ja, Maria hatte anfänglich ein Baby im Arm und dann später den 12-Jährigen vielleicht an der Hand, als sie ihn aus dem Tempel wieder nach Hause führt und sagt: Jetzt komm aber mit nach Hause und hau nicht gleich wieder ab. Aber als junger Erwachsener ist die Aufgabe von Maria ausschließlich die Aufgabe, die sie in dieser Ikone hat, auf Jesus zu verweisen, Wegweiser auf Jesus zu sein, auf ihn hinzuweisen. Und diese Aufgabe, auf Jesus hinzuweisen, ganz zart, ganz natürlich, ganz menschlich, die haben wir als Christinnen und Christen von Maria geerbt. Als Christen und Christen ist es unsere Aufgabe in unserer Menschlichkeit, als Mitmenschen, als Väter und Mütter von biologischen Kindern und als Väter und Mütter im Glauben von Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, auf Jesus hinzuweisen. Und Maria hat zu dieser Aufgabe Ja gesagt. Und zwar nicht nur in einem feurigen Anfang. Karl Rahner hat das in seinem Büchlein so formuliert: Maria hat eigentlich nur eins getan, ihren Sohn empfangen. Alles andere war nur die Entfaltung dieses einzigen Themas ihres Lebens. Sie hat nicht nur in einer großen Stunde einmal Ja gesagt, sie hat dieses Ja durchgetragen, geduldig, schweigend, beharrlich, in der ruhigen Sicherheit des wahrhaft Glaubenden durchgetragen durch ein ganzes Leben. Immer wieder Ja gesagt. Auch jetzt Ja. Kreuzweise. Nach dem Johannesevangelium steht Maria unter dem Kreuz. Und unter dem Kreuz steht sie dort mit dem Blick auf den leidenden Jesus Christus. Da muss ich ihr Ja bewähren. Kann ich an meinem Vertrauen zu Gott festhalten, wenn die Tage dunkel sind, die Zeit finster, wenn das Leid unansehnlich ist? Wenn ich sehe, dass mein eigenes Kind stirbt, kann ich Gottes Zusage vertrauen: Ich will bei dir sein, wenn alles durchkreuzt wird, was ich mir unter einem schönen Leben vorgestellt habe, unter einem lebenswerten Leben, einem erfolgreichen Leben. Wenn auf einmal Unrecht regiert, wenn Hohn und Spott laut werden und zu siegen scheinen und wenn der Unschuldige leidet und sagt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kann ich dann Gott vertrauen und sagen: Ja, du hast doch gesagt, du wirst bei mir sein. Und Maria hält diesem Leid stand, wie auch andere Frauen. Wir haben eine Predigt von Heimke über Maria von Magdala gehört, die auch da bleibt, am Kreuz. Sie flieht nicht wie die anderen Jünger, die schon im Garten Gethsemane geflohen sind, oder wie die, die nicht am Kreuz zu sehen sind. In einem alten mittelalterlichen Gedicht werden die Schmerzen Marias im Anblick von Jesus meditiert. Im Stabat Mater Dolorosa wird dem nachgespürt: Was kann das bedeuten, für sein Vertrauen auf Gott leiden zu müssen? Da geht es nicht um Gefühlsduselei, um den Schmerz der Mutter. Das ist quasi ein altes Poetry. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn dahing. Durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging. Welch ein Schmerz der Auserkorenen, da sie sah den Eingeborenen, wie er mit dem Tode rang. Angst und Jammer, Qual und Bangen, alles Leid hielt sie umfangen, das nur je ein Herz durchdrang. Ist ein Mensch auf aller Erden, der nicht muss erweichet werden, wenn er Christi Mutter denkt, wie sie ganz von Weh zerschlagen, gleich bleich da steht, ohn alles Klagen, nur ins Leid des Sohns versenkt? Ach, für seiner Brüder Schulden sah sie ihn die Marter dulden, Geißeln, Dornen, Spott und Hohn, sah ihn trostlos und verlassen, an dem blut'gen Kreuz erblassen, ihren lieben einzigen Sohn. O du Mutter, Brunnen der Liebe, mich erfüllt mit gleichem Triebe, dass ich fühl die Schmerzen dein, dass mein Herz im Leid entzündet, sich mit deiner Lieb verbindet, um zu lieben, Gott allein. Drücke deines Sohnes Wunden, so wie du sie selbst empfunden, heilige Mutter, in mein Herz, dass ich weiß, was ich verschuldet, was dein Sohn für mich erduldet. Gib mir Teil an seinem Schmerz. Lass mich wahrhaft mit dir weinen, mich mit Christi Leid vereinen, solange mir das Leben wehrt, an dem Kreuz mit dir zu stehen, unverwandt hinaufzusehen, ist's, wonach mein Herz begehrt. In dieser Passionszeit möchte ich darüber nachdenken, darüber meditieren, darüber beten. Wie kann ich das neu erfassen, ergreifen, erspüren, was Jesus für mich getan hat, was Jesus für dich getan hat, was er für uns erlitten und erduldet hat. Und dabei kann mir auch ein Blick auf die Mutter Jesu helfen, mir vorzustellen, wie sie am Kreuz steht, wie sie mit anblicken muss, wie all die Worte, die sie in ihrem Leben gehört hat, durch Engel und andere, im Herzen bewegt hat und durchkreuzt werden. Doch am Kreuz erfüllen sich diese Verheißungen. Denn am Kreuz vollbringt Jesus, was all die Verheißungen vorausgesagt haben. Jesus sagt im Johannesevangelium als letzte Worte: Es ist vollbracht. Und mit diesen Worten stirbt er. Es ist vollbracht. Und die Mutter Jesu lässt er mit diesem Schrei dann nicht allein. Vorher hat er, bevor er stirbt, vor seinem letzten Atemzug, Jesus vom Kreuz aus, hat seine Mutter im Blick und seinen Lieblingsjünger. Und dann kommt es zu folgenden Worten in Johannes 19, Abvers 26. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Siehe, das jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Maria ist nicht allein mit ihrem Mutterschmerz und dem Tod Jesu, sondern bekommt einen Jünger an die Seite gestellt. Was für ein trostspendendes Bild. Im schmerzlichsten Moment des Lebens eines Menschen, im größten Schmerz eines Menschen, ist dieser nicht von Gott allein gelassen und auch nicht von Menschen, sondern Gott sendet seinen Beistand durch seine Worte, durch einen anderen Menschen und durch seinen Heiligen Geist. Das zu glauben, dass auch wenn das Schlimmste passiert, was ich mir in meinem Leben vorstellen könnte, dass Gott zu mir redet, dass Gott mich nicht alleine lässt auf dieser Welt, und dass er seinen Geist schindet. Und dann lesen wir von Maria von Nazareth, dass sie im Obergemach sitzt, als alle Jünger im Obergemach darauf warten, wann kommt denn jetzt der versprochene Beistand? Jesus ist nicht mehr da. Ja, er ist auferstanden, aber wann kommt er, der Geist? Und dann steht in Apostelgeschichte 1,14, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Eine kleine Szene, Maria mit ihren leiblichen Söhnen und den anderen Jüngern betet und bittet Gott, steh uns bei, sei da. Und dann kommt er, der Beistand, der Tröster, der in alle Wahrheit führt, kreuzweise. Am Kreuz ist nicht das Ende. Vom Kreuz geht Trost aus, vom Kreuz geht Hoffnung aus, vom Kreuz geht Beistand aus. Maria weist mit ihrem Leben darauf hin, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Gott beistehen kann und dass Gottes Beistand ein menschliches Gesicht bekommt. So nah kommt Gott. Daran will ich glauben. Davon möchte ich reden. Lasst uns daran glauben. Lasst uns davon reden. Amen.